guten Morgen miteinander. Eben, es ist eine Zürcher Altstadt, es ist ein bisschen gemütlicher, ein bisschen enger, aber wir haben es reingebracht und sind ja alle zertifiziert, also können wir es so miteinander geniessen. Im kleinen Rahmen. Ich wechsle auf Hochdeutsch, dass uns alle folgen können, Retolib und mir in der Diskussion. Wir werden erst ein gemeinsames Gespräch führen und dann öffnen wir natürlich die Runde für Fragen, denn es hat sicher viele Fragen an dich, Reto. Eigentlich kennen ihn alle, ich stelle ihn trotzdem nochmals kurz vor. Wir beide haben 20 Jahre Unterschied, Altersunterschied. Wir haben aber auch zwei Dinge gemeinsam. Einerseits das Studium an der Universität Zürich und wir waren beide in der Kanti Freudenberg-Enge.
Ah,
das hat mich
okay.
also sehr gefreut, ich dass
gewusst.
Ich das noch hier...
Schön platziert, schön.
Ja, und jetzt blickst du auf 14 Jahre SRF zurück. Im Vorgespräch hast du betont, dass du also schon in der Privatwirtschaft warst, also bei privaten Medien, aber jetzt eben seit 14 Jahren beim SRF. Du hast viele Stationen vorher durchlebt. Du warst beim Radio Z dazumals noch. Du warst im Printbereich auch. Also du kennst wirklich die Medienlandschaft und ist ein Teil, ein wichtiger Teil von dir. Du sagst, dass heute die Kommunikationsleute, also Leute wie ich, nicht mehr verstehen, was eigentlich die Aufgabe der Medien ist. Was sind dann Medien?
Also ich habe es nicht genau so gesagt. Ich glaube einfach, dass Kommunikationsleute und Journalisten eigentlich im gleichen Business sind, in der Vermittlung von Informationen. Aber was man einfach sich bewusst sein muss, wir haben ganz unterschiedliche Rollen. Und man muss sich bewusst sein, diese Unterschiedlichkeit, weil sonst ergeben sich immer wieder Missverständnisse, ergeben sich Reibereien, ergeben sich Konflikte. Ich möchte es einfach so sagen, ein Kommunikationsmensch in meinem Verständnis muss vor allem dazu da sein, dass er die Organisation, die er vertritt, die Firma, die Stiftung oder was auch immer, gut in der Öffentlichkeit präsentiert. Wir Journalisten sind aber nicht dazu da, einfach jetzt das, was uns da vorgelegt wird, einfach auch noch weiter zu transportieren, sondern wir haben eigentlich die Aufgabe, und je länger, je mehr, die Aufgabe, ein paar relevante Fragen, kritische Fragen zu stellen zu dem, was uns da vorgeführt wird, ein bisschen vielleicht auch die Widersprüche aufzuzeigen, das Ganze in einen größeren Rahmen zu setzen, ein bisschen zu analysieren und zu kommentieren. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Nur so können wir einen Mehrwert haben. Heute kann jede Firma, jede Organisation kann über Internet, über die sozialen Medien sich ausdrücken. Da brauchen sie gar keine Journalisten mehr. Die einzige Zugabe, die wir Journalisten noch machen können, ist, kritische Fragen zu stellen, Dinge zu hinterfragen und natürlich auch mal investigativ zu sein oder Dinge in die Öffentlichkeit zu bringen, die vorher nicht da waren. Das ist unsere Aufgabe.
War das früher denn anders?
Wenn man mir zum Beispiel sagt, sagt man oft, ja, du hast eine kritische Frage gestellt, sagen wir manchmal PR-Leute, das war jetzt wieder ganz kritisch. Dann sage ich immer, ja klar, das ist unsere Aufgabe. Also wenn das Problem ist, das kann nicht das Problem sein, das ist unsere Aufgabe. Es ist nicht unsere Aufgabe, einfach zu transportieren, was sowieso schon über ein Medienkommuniqué oder irgendwie so ist. Das können die Firmen heute ja problemlos tun. Das ist nicht unsere Aufgabe.
Eben, du hast gesagt, die Aufgabe der Kommunikationsleute ist, dass der Chef oder die Person gut dasteht. Jetzt sagst du mir aber auch, dass die Kommunikationsleute eigentlich einen schlechten Job machen, weil du so viele Videos auch von Topshots der Wirtschaft siehst, die im schlechten Licht dastehen, die haben ein schlechtes Mikrofon. Ist dann meine Branche wirklich so schlecht?
Nein, ich glaube einfach ehrlich gesagt, die Kommunikationsleute, gerade und sogar und erstaunlicherweise auf Top-Level, auf dem Level von Milliardenkonzernen, die sind wirklich noch im letzten Jahrhundert stehen geblieben. Und damit meine ich, es wird wahnsinnig viel Ressourcen eingesetzt, für Texte zu produzieren. Da werden Texte produziert, da werden Geschäftsberichte produziert, die kein Mensch liest. Und es wird fast keine Ressource eingesetzt, um sich überlegen, dass heute doch die ganze Welt lebt heute von bewegten Bildern. Also wenn Sie junge Leute, können Sie doch nicht mehr mit einem Text kommen. Sondern es braucht Videos, es braucht Überlegungen, welche Story will ich erzählen, welche Story will ich rüberbringen. Und vor allem läuft heute alles über Köpfe. Ich mache jetzt auch eine Talkshow. Ich kann jetzt nicht mehr, ich mache jetzt nicht mehr Echo, sondern ich mache eine Talkshow. Das heißt, die Kommunikation läuft über Köpfe. Mhm. Und da muss man sich überlegen, wie kann man einen solchen Kopf wirklich inszenieren auch, oder wie kommt er rüber, und dass man sich Gedanken darüber macht. Und mich hat einfach erstaunt, wir hatten eine Phase vor 1,5 Jahren, da sind wir alle quasi ins Homeoffice geflüchtet, auch alle Chefs und so. Und wir haben dann die Interviews in der Börsensendung und so haben wir alle über Zoom. Skype und Zoom und so gemacht. Und das war ja in der Anfangsphase zum Teil chaotisch und es sah auch so aus. Okay. Aber nach 1,5 Jahren sieht es zum Teil immer noch so chaotisch aus, weil sich niemand überlegt, wenn jetzt eine solche Person, also bei uns ist es ja so, bei SRF, da hat man gemerkt, unendliche Sparmöglichkeiten. Wieso soll ich jetzt, wenn ich eine Sendung habe, die 2 Minuten geht, wie die Börsensendung, wieso soll ich jetzt nach Bern fahren für ein Interview von 5 Minuten? Wieso? Da sagen unsere Chefs jetzt, tolle Einsparmöglichkeiten, wir machen alles Kurzinterviews per Video. Mhm. Und dann machst du so einen Kurzinterview und dann denkst du, meine Güte, das ist ein Milliardenkonzern. Und sie machen das über einen Laptop, sie haben nicht einmal ein Mikrofon, sie kaufen sich nicht mal ein Mikrofon für 50 Franken, um einigermaßen einen guten Ton zu haben. Sie wissen nicht, was der Hintergrund ist. Zum Teil kommt der Chef aus dem Homeoffice, da siehst du im Hintergrund noch den Kasten und den Gerümpel und das Kabel. Das siehst du alles. Und dann denke ich, hat irgendjemand in dieser Firma sich überlegt, das ist ein Interview in der Börsensendung, die meisten Zuschauer, sie haben 600.000 Zuschauer, und der sieht jetzt das, und das ist die Kommunikation eines Milliardenkonzerns.
Ich fühle mich schon ganz schlecht.
Denkt in dieser Firma niemand dran, wie jetzt dieser Chef rüberkommt. Und das ist ja jetzt nur das Handwerk, das ist wirklich das Kleinkram. Aber das passiert laufend, da denkst du.
Ich gebe dir recht. Eben, und es sind riesen PR-Stäbe. Ich glaube, es gibt immer mehr Kommunikationsfachleute. Es gibt auch immer mehr deine Branche, die dann das,
genau,
das Fach
auch. Darum wundere ich mich, dass die Kommunikation nicht besser wird.
Genau.
Das ist das Furchtbare. Es wird trotzdem nicht besser. Es wird trotzdem nicht besser.
Wir sprechen heute über das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Wirtschaft. Wenn es denn immer mehr solche Kommunikationsleute gibt, gibt es dann auch nicht mehr glaubwürdige Figuren in der Wirtschaft?
Ich glaube eben, dass man glaubwürdige Figuren aufbauen muss. Die fallen nicht vom Himmel. Ich habe zum Beispiel Economist schon lange gesagt, also wenn ihr Kampagnen macht, dann müsst ihr nicht den Mäder, den Präsidenten rausstehen, dann müsst ihr Leute von der Front bzw. erfolgreiche Unternehmen. Oder jetzt zum Beispiel letzte Woche, Börsengang on, glaube ich, die größte Erfolgsgeschichte der Schweizer Wirtschaft, 11 Milliarden. 3 junge Leute, die in einer kleinen Wohnung in Zürich vor 11 Jahren angefangen haben, jetzt sind sie an der Wall Street gelandet, oder? Wenn ich jetzt ein Wirtschaftsdachverband wäre, dann würde ich jetzt sofort diesen Herr Gropetti, ich habe den im Interview gehabt letzte Woche, großartiger Kommunikator, hat das super gemacht, jung,
war in der
dynamisch, toll, war noch in der Werbung. Ja. Okay, dann würde ich jetzt sofort zu dem kommen und sagen, wir brauchen Ambassadors für die Wirtschaft. Ja. Könntest du so ein Ambassador für die Schweizer Wirtschaft sein? Wir wollen dich aufbauen. Das macht kein Mensch. Ja. Wieso macht das niemand? Das sind tolle, und wir haben tolle Unternehmertypen. Ja. Bei uns kommen immer die gleichen, ich sage jetzt mal, Verbandsmunis im Fernsehen, oder? Ich muss immer auf die gleichen 60, 65-jährigen Leute. Und die jungen, dynamischen Unternehmer, wo sind sie? Ja. Oder? Also das muss man auch aufbauen. Das fällt nicht vom Himmel. Da muss man, das ist eine Kommunikationsarbeit, wo man Leute dahin bringen muss, dass sie gut kommunizieren können.
Wie schätzt du dann ganz persönlich das Verhältnis ein im Generellen zwischen Wirtschaft und Gesellschaft?
Ich war vor 3 Wochen am Swiss Economic Forum. Da hat Bundesrätin Keller-Sutter einen Vortrag gehalten und sie hat einen Satz gesagt, der mir insofern eingefahren ist, weil man diesen Satz vor 15, 20 Jahren sehr oft gehört hat. Und wenn man diesen Satz heute sagt, wenn man es vor allem einem jungen Menschen sagt oder einem Klimaaktivisten, dann würde der dir ins Gesicht lachen. Der Satz heißt nämlich, was gut für die Wirtschaft ist, ist gut für die Schweiz. Das hat man noch vor 10, 15 Jahren problemlos sagen können. Heute, ich würde jetzt mal behaupten, wenn man einem 18-Jährigen das sagt, von Klimaaktivist, würde der dir ins Gesicht lachen und sagen, die Wirtschaft ruiniert unsere Umwelt, die Wirtschaft ruiniert das Klima. Schrecklich, oder? Da ist etwas passiert. Ja. Und da müsste man sich schon manchmal überlegen, warum ist das so? Wir sehen das ja auch in den Abstimmungen.
Das wäre meine nächste Frage an dich.
Warum ist das so? Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Der eine Grund ist, wir leben in einer totalen Gesellschaft, die sich immer mehr in Fragmente zerfällt, immer mehr individualisiert, oder? Jeder macht heute für sein Anliegen gleich eine Organisation, noch ein eigener Verband, eine eigene Gruppe und so weiter. Mhm. Und das merken wir natürlich auch in der Wirtschaft. Die Wirtschaftsverbände sind völlig zerstritten, in sich zerstritten. Oder der Gewerbeverband haut auf Economy Swiss los, bei Economy Swiss geht es wieder zurück, dann Economy Swiss teilt sich noch auf, gewisse Verbände treten aus, Bankiervereinigung das Gleiche. Also das heißt, wir haben eine totale Fragmentierung. Oder wenn jetzt zum Beispiel jemand das EU, das Rahmenabkommen abschießen will, wie der Herr Gantner, dann gründet er seine eigene Organisation, heißt Kompass Europa. Jetzt ist das Rahmenabkommen weg. Und trotzdem gibt es die Organisation noch, die muss sich jetzt wieder irgendwie beweisen, dass es sie auch noch gibt. Jetzt wollen sie ein Stromabkommen, was man schon seit 20 Jahren diskutiert. Also wir haben eine völlige Fragmentierung und Individualisierung, nicht nur in der Wirtschaft, das sieht man ja auch in der Politik oder in der deutschen Politik. Die letzte große europäische Volkspartei, CDU, zerfällt. Die hatte 30% noch im letzten Jahr. Jetzt ist sie bei 20% gelandet. Also es wird immer schwieriger, die Leute zusammenzufassen, die Interessen auch zusammenzufassen, Kompromisse zu finden. Das wird wirklich schwieriger. Aber das ist das eine. Und das andere würde ich einfach sagen, dass wirklich handwerkliche Fehler gemacht werden in der Wirtschaft, dass man sich einfach extrem schlecht verkauft, dass man keine Leuchttürme aufbaut, keine Kommunikation, tollen Typen aufbaut, dass man Kommunikation nicht als eine Aufgabe versteht, die permanent läuft. Also ich sehe immer wieder, dann kommt irgendwie 3 Monate vor einer Abstimmung kommt eine Umfrage und dann rennen alle, oh, das ist ja schrecklich, das passiert. Wir müssen sofort irgendetwas machen, dann wird irgendetwas aus dem Boden gestampft, das oft nicht wirklich so gut ist. Und dann wundert man sich nachher, dass Abstimmungen knapp ausfallen oder sogar gegen die Wirtschaft entschieden.
Aber wenn man die Konzernverantwortungsinitiative anschaut, die fast angenommen wurde, oder CO2-Gesetz abgelehnt, wenn man da analysiert, ich habe gerade noch eine Studie dazu gelesen, ist es ja so, dass die Initianten vor allem die Gegner eine Problembewirtschaftung machen. Kommen dann Lösungen, also will man Lösungen nicht mehr hören? Warum kommen Lösungen nicht mehr an?
Das hängt, glaube ich, wirklich sehr stark mit den sozialen Medien zusammen. Problembewirtschaftung führt zu mehr Klicks, oder? In den sozialen Medien. Und je mehr Problembewirtschaftung, desto mehr Kontroversen. Je mehr Kontroversen, desto mehr Klicks, desto mehr Aufmerksamkeit und so. Ich glaube, das hängt wirklich zum Teil mit den sozialen Medien zusammen. Und das heißt aber auch, für mich heißt das, dass wenn jetzt die Wirtschaft sich da noch positionieren will, dann kannst du nicht sagen, ich ziehe mich jetzt zurück und lass einfach die Welt an mir vorbeiziehen. Dann musst du dich
ich ziehe mich aus den sozialen Medien
genau,
zurück.
Genau, dann musst du dich ins Getümmel werfen mit dem Besten, was du hast, mit den besten Argumenten und wirklich musst halt daran arbeiten, dass deine, ich meine, das sieht man jetzt bei all diesen Verschwörungstheorien oder so weiter. Man könnte ja sagen, ja, lassen wir die doch, meine Güte. Nein, ich glaube, man muss dagegenhalten und man muss auch mal seine Position erkämpfen. Und ich glaube, das hat auch die Wirtschaft nicht mehr gelernt. Zu kämpfen für eine Position, auch mal wirklich eine Themenführerschaft versuchen zu übernehmen. Und
hast
dann
du ein solches Beispiel, wo du findest, das dort, der ist richtig gut?
Peter Spuhler ist ja eines der besten, Beispiele. Nein, mir ist jetzt eben dieser On-Mensch, der Grobetti heißt er, aufgefallen.
Ja, aber der hat noch nie für eine politische Kampagne.
Nein, das stimmt. Es gibt fast keine Figuren in der Schweiz, wo man sagen muss, die kommen
gibt
jetzt
international
authentisch
eine, wo wir lernen
rüber,
können?
Wo wir lernen können. Gute Frage. Fällt mir jetzt keine großen Leute ein. Es gibt natürlich zum Beispiel, wir haben gerade darüber gesprochen vorher von Daniel Grieder, das ist auch einer, der jetzt Hugo Boss führt, war Hilfiger. Das ist auch jemand, der das begriffen hat, was Kommunikation ist. Viele Leute begreifen nicht, wie wichtig heute ist, dass man wirklich, also ich wollte zum Beispiel eine Sendung machen über die Discounter in der Schweiz, Lidl und Aldi. Ich habe gedacht, wenn schon Migros nie in die Sendung kommt, dann nehme ich doch mal, die Discounter. Gut.
Also bei Talk jetzt.
Für einen Talk. Dann sagt mir der, also bei Aldi bekommst du 3 Monate überhaupt keine Antwort. Das ist auch so etwas, Kommunikationsstellen, manchmal bekommst du einfach keine Antwort. Du denkst, okay, könnten ja vielleicht schreiben, okay, wir haben ihr Mail bekommen und wir machen das irgendwie, wir lassen dann was von dir hören, hörst du nicht. Und Lidl sagt, also unser Chef ist jetzt 2 Monate im Amt, der kann jetzt also frühestens in 14 Monaten ein Interview geben. Da denke ich, das glaube ich jetzt nicht. Also ich meine, du rollst den Leuten den Teppich aus, du sagst, 35 Minuten gehört euch.
SRF.
35 Minuten, während sie ständig Werbung buchen vor der Tagesschau. Ja. Teure Werbung. Da gibst du den Leuten den Rollen, dann sagen die, ja, also nein, unser Chef hat jetzt mindestens noch 14 Monate, bis es soweit ist, ein Interview zu geben.
Also ich will aber ein positives Beispiel.
Du willst ein positives Beispiel.
Ah, wir wollen
so
motiviert
positiv.
Das diesen Morgen, eben, es war ja früh.
Positive Beispiele. Weil Meda das, er vertritt ja manchmal die Manuela Beer, das finde ich jetzt ein positives Beispiel. Auch einer Frau, die
also PKZ.
Das sehr gut macht, die das sehr gut kommuniziert. Wir brauchen ja auch tolle Frauen.
Ja,
oder?
Er ist vielleicht ein guter
Ich war gerade letzte Woche, genau, drum, Meda, hast du gut beraten. Ich war letzte Woche vor dem Publikumsrat der SRG und dann haben sie gesagt, schön, dass wenigstens in dieser Sendung ab und zu eine Frau vorkommt. Ja, wir bemühen uns. Aber wirklich, es ist auch dann die Frage, dass die Leute das dann auch mitmachen wollen. Mhm. Und ich weiß, dass man sich gerade als Frau, wenn man sich im Fernsehen rausstellt als Frau, bekommt man sehr viel mehr negative Reaktionen als ein Mann. Mhm. Wenn man das Gleiche sagt.
Ja,
und,
viel mehr.
Das ist wirklich interessant. Ich habe meine Kollegin Patricia Leri zum Beispiel, die hat irgendwas getwittert über Bitcoin, dass Bitcoin nicht gut sei, irgend sowas. Ich habe das auch schon getwittert, ich habe überhaupt keine bösen Reaktionen bekommen. Und sie hat einen Shitstorm bekommen vom Ströbsten. Das finde ich schon nach wie vor. Und ich verstehe dann, dass Leute sagen, wir wollen das lieber nicht machen oder ich will mich da lieber nicht positionieren.
Also wenn die Wirtschaft nicht nach außen tritt, wenn wir keine guten Beispiele haben, wie retten wir dann die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz?
Eben, ich glaube, man muss wirklich pädagogisch viel heute erklären. Also man muss wirklich viel erklären. Darum finde ich es auch so schade, dass ich die Eco-Sendung nicht mehr habe, weil wir haben dort versucht, sehr stark, wir haben wirklich sehr stark versucht, Erklärvideos zu machen. Als ich begonnen habe mit Eco, da haben die Leute im SRF gesagt, keine Erklärvideos, das ist leerer Fernsehen, das machen wir nicht. Ja. Dann haben wir mit diesen wunderbaren Grafiken bekommen, weil du heute super Grafiken machen kannst, 3D-Grafiken. Und das war ein voller Erfolg.
Ja.
Und wir können das jetzt einfach aufgrund der weniger Mittel, die wir haben, nur noch sehr beschränkt machen. Das ist also schade, weil man muss Leuten die Sache erklären. Das ist eine permanente Aufgabe der Erklärung, dass eigentlich unser Wohlstand basiert auf unserer Wirtschaft. Aber dass man das wirklich das muss man permanent den Leuten erklären, das geht vergessen.
Was eben, ich selbst vermisse Eco wirklich auch. Mhm. Du hast mir gesagt, dass ihr eben bei Eco 10 Personen wart, jetzt seid ihr noch 2.
Genau,
wie
inklusive
kann
mir.
Dann, ja, genau.
Inklusive mir.
Wie kann dann SRF eine solche Entscheidung treffen? Warum agiert hier nicht ein Publikumsrat stärker? Was läuft falsch?
Ja, ich habe letzte Woche auch im Publikumsrat, der Publikumsrat hat mir einen Bericht geschrieben und hat im ersten Abschnitt kam etwa 7-mal vor, dass, wie sie es bedauern, dass kein Eco mehr ist. Da habe ich gesagt, das hättet ihr auch besser vor einem Jahr, hättet ihr das geschrieben und wir hätten dann ein bisschen einen Aufstand inszeniert, dann hätte man vielleicht noch etwas tun können. Ja, das Problem, wir wissen ja, die Medien sind vor großen Problemen, wir müssen sparen, sparen, sparen. Und bei uns hat man jetzt gesagt, erstens, wir müssen mehr, und das verstehe ich bis zu einem gewissen Grad, in den digitalen Bereich tun. Und das sind jetzt 3 von diesen 10 Stellen, die wir beim Eco haben, sind 3 Stellen für online, ist online gegangen, 2 Stellen noch für den Eco Talk, den ich jetzt noch mache, und 5 Stellen sind aber abgebaut worden. Ja. Was natürlich auch heißt, unter dem Strich, 5 Stellen weniger für Wirtschaft, heißt natürlich weniger Wirtschaft im Schweizer Fernsehen und weniger Wirtschaft.
Und was können dann wir machen, wenn wir schon
Sie
nicht
können
hinstehen?
dafür kämpfen, dass bei der SRG das ein bisschen die Ressourcen anders verteilt werden. Nein, das finde ich wirklich, also es ist ja auch so, dass es nachher große Proteste gegeben hat. Das war schön für mich, weil viele Leute gesagt haben, das geht doch gar nicht und überhaupt und ihr müsst etwas tun und so. Und dass wir jetzt den Eco-Talk wenigstens noch machen können, hängt auch damit zusammen, dass es das da große Proteste gegeben hat. Da gesagt, wir müssen noch etwas machen für die Wirtschaft. Das kann doch nicht sein, dass wir Wirtschaft nur in der Tagesschau mit 2 Minuten abhandeln oder 3 Minuten. Das geht eigentlich gar nicht. Aber es ist schon immer ein Kampf und ich merke es schon, es ist dann mit 2 Leuten, es ist schwierig, jede Woche eine Sendung. Ich komme mir vor wie beim Lokal, du hast gesagt, Radio Z, da habe ich mal eine Sendung gehabt. jeden Samstagmorgen zwischen 11 und 12, das hieß damals Bürgerforum und war im Prinzip das Gleiche, zwei oder drei Leute an einem Tisch plus noch Phone-in, Telefone. Mhm. Und das habe ich immer ganz alleine gemacht, die Organisation, die Einladung der Leute. Mhm. Und fast so kommt es mir jetzt wieder vor. Ich bin wieder back to the roots mit drei Leuten insgesamt. Also ich habe noch eine Produzentin und einen jungen Praktikanten. Und mit diesen dreien machen wir dann die Sendung.
Aber auf Analysen wird ja jetzt sehr wohl gesetzt. Du hast mir gesagt, du kriegst immer diesen Audience Report. Oder?
Ja.
Also, und man sieht dann leider auch, dass halt die Quote jetzt sinkt.
Halt, stopp. Die Quote, das ist das Interessante, ist, dass wir sind jetzt gerade in einer Phase, vielleicht hängt das mit der Neuigkeit des Emmys zusammen, wo die Quoten im Moment besser sind als beim Echo zur gleichen Zeit letztes Jahr. Hat Audience mir gerade mitgeteilt.
Okay. Das sind aber Big News.
Das ist schön, ja, das ist schön, dass es doch aber funktioniert.
Trotzdem frage ich mich schon, oder wenn wir nur eine Analyse machen auf Likes und Shares etc., dann sind wir wieder bei diesen einfachen Themen, oder? Dann kann man nicht lösungsorientiert kommunizieren, dann kann man nicht auf wirklich tiefgründige Inhalte setzen. Kannst du dort wenigstens dagegen halten und sagen, dass
wir... Also ich finde diese ganze Audience sowieso ein Quatsch. Ich habe den Audience gesagt, wenn ihr mir 20 Themen bringt, die extrem erfolgreich sind. Bringt mir eine Liste von 20, ich mache die sofort, ja. Ich arbeite die sofort ab. Mhm. Aber natürlich können sie das nicht, sie wissen eigentlich gar nichts. Sie wissen es immer im Nachhinein. Oder im Nachhinein kommen sie dann und sagen, ja, so viele Leute haben die Sendung geschaut. Ich hatte jetzt zum Beispiel eine Immobiliensendung, das habe ich jetzt interessant gefunden, da haben sie gesagt, Immobiliensendung war eine super Quote, die erste Sendung, eine tolle Quote. Und dann haben sie es noch aufgesplittet, also wie viel Junge, wie viel Mittelalter, wie Alte. Und da habe ich jetzt interessant gefunden, dass zum Beispiel Immobilien ist ein Thema, das bei jungen Leuten, und da jung meine ich jetzt, das ist jetzt 24 bis 39, in dieser Altersgruppe extrem stark ankommt. Also wenn man das gesehen hat, war das eigentlich ein Drittel die Jungen, ein Drittel Mittelalter, ein Drittel älter als 60. Und das, sonst ist es eigentlich nicht so. Sonst hast du vielleicht 10% von den Jungen. So. Das hatte ich interessant gefunden, dass junge Leute sich das Thema Immobilien, Wohnen, das ist ein Thema, das die Jungen sehr stark auch betrifft. Hätte ich jetzt vorher auch schon gedacht, aber das ist für mich noch eine Bestätigung. Solche Dinge sind nützlich, aber sonst kann die Audience dir nicht viel helfen bei der Programmation einer Sendung eigentlich.
Jetzt ein anderes Thema, was Junge bewegt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Es gibt eigentlich keine Firma, die sich nicht nachhaltig der Nachhaltigkeit verschreibt. Du hast mir auch gesagt, das ist reines Marketing, das ist Quatsch. Wir kommen hier nicht weiter. Warum so pessimistisch?
Sie ist schon so pointiert wie Journalisten. Sie spitzt die Aussagen extrem zu.
Ich habe gelernt nicht sagen, von dir.
Ich würde es nicht sagen, dass das alles Quatsch ist. Nein, ist natürlich nicht so. Ich war ein bisschen unter dem Eindruck, ich hatte vor zwei Wochen das Finance Forum, da war Antoinette Hunziker, eine der Pionierinnen im Thema Nachhaltigkeit, einen Vortrag gehalten und sie hat sehr darauf hingewiesen, dass vieles natürlich Marketing ist. Wenn man nicht genau hinschaut, ist vieles auch Greenwashing. Und die Frage, ob man wirklich, und das ist ja die Idee jetzt, nachdem das CO2-Gesetz auch gescheitert ist, versucht man jetzt irgendwie zu sagen, wir müssen den Finanzplatz dazu zwingen, nachhaltiger zu werden. Aber ob man wirklich, indem man einfach das so macht, dass man wirklich glaubt, dass man einfach mit einer anderen Anlagepolitik die Welt so wahnsinnig viel besser machen kann, da habe ich meine Zweifel. Es gibt aber schon sehr seriöse Dinge. Ich hatte jetzt gerade ein Interview letzte Woche mit der Chief. Es gibt jetzt eine Chief Sustainability Officer von der CS. Die sitzt in London. Da habe ich ein Interview mit ihr gemacht, weil ich morgen eine Banker-Tagung habe. Die werden wir dann dort bringen, dieses Interview. Und die hat mir dann erklärt, was die CS jetzt so alles macht. Und das tönt schon sehr seriös und schon sehr spannend. Und sie sagt mir auch, dass sie zum Beispiel intervenieren kann. Sie kann jetzt zum Beispiel, wenn sie das Gefühl hat, ein Fondsmanager hält sich nicht an die Regeln oder macht zugunsten der Performance trotzdem noch etwas, kann sie eigentlich in diesen Investmentprozess eingreifen. Sie hat jetzt die Möglichkeit, ihr Veto einzulegen gegen gewisse Entscheidungen. Das ist schon mal ein Schritt in diese richtige Richtung und sie hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Aber ob das jetzt hilft, wirklich die Welt zu retten, weiß ich nicht.
Wir haben jetzt auch davon gesprochen, Social Media, oder? Und das Stichwort, ja, früher war es dann besser. War es dann früher wirklich besser? Oder wie, das möchte ich einfach noch geklärt haben heute, könnte man auch Social Media besser nutzen?
Also ich würde nicht sagen, dass es früher besser war. Ich kann mich noch gut erinnern, als junger Journalist beim Radio Z, da hatten wir manchmal Pressekonferenzen von Roche. Und bei Roche zum Beispiel damals, in den so 80er Jahren, das Einzige, was die Firma kommuniziert hat, war der Umsatz. Die haben nicht einmal den Gewinn richtig kommuniziert. Das war einfach null Information. Und heute haben wir genau das Gegenteil. Heute haben wir eine unglaubliche Informationsflut, die ist so unglaublich, dass wir Journalisten, glaube ich, überhaupt nicht mehr durchblicken. Auch nicht mehr. Von den Leuten schon. Ja. Die sich nie damit beschäftigen, wollen wir gar nicht sprechen. Aber die Informationsflut ist so gewaltig, es überfordert uns. Ich sage immer, wir Journalisten sind immer kurz am Rande eines Nervenzusammenbruchs, weil wir wirklich, also wirklich mit so viel Informationen den ganzen Tag hantieren müssen, dass wir vor lauter Information den Wald nicht mehr sehen. Und das ist dann eine andere Ausgangslage. Vorher hatten wir zu wenig Informationen. Die Firmen haben sich abgeschottet, ja. Die haben nur auf stille Reserven gesetzt. Da war alles so ein bisschen dunkel und wenig transparent. Heute herrscht viel mehr Transparenz, aber das gibt auch ganz andere Anforderungen dann an die Journalisten und an die.
Aber wie können wir es für das Verhältnis Wirtschaft-Gesellschaft besser nutzen, Social Media?
Ich glaube eben, dass Firmen haben ja heute totale Möglichkeiten. Also die Firmen haben tolle Möglichkeiten.
Aber
heute,
der Hass ist groß.
Früher ging es ja immer über die Journalisten. Heute kann man die Journalisten wunderbar umgehen. Man kann tolle Videos machen. Man kann die ganze Kommunikation über die sozialen Medien machen. Aber hier kommt etwas ins Spiel, was mir kürzlich mal ein Chef gesagt hat von einer großen Firma. Der hat gesagt, wissen Sie, ich mache keine Videos, internen Videos für meine Mitarbeiter, weil die nehmen mich sowieso nicht ernst. Ich gehe lieber in die Tagesschau oder ich gehe lieber jetzt zu Ihnen in die Sendung. Ich weiß, dass meine Mitarbeiter diese Sendung anschauen.
Das darfst du nicht sagen, oder?
Darf ich nicht sagen? Ich weiß, dass meine Mitarbeiter die Sendung schauen und das gibt mir viel mehr Glaubwürdigkeit, wenn ich bei Ihnen in der Sendung bin. Und ich irgendetwas sage, dann glauben mir die Leute das, weil sie auch die kritischen Fragen stellen. Wenn ich einfach ein Video schicke meinen Leuten, dann schauen die das gar nicht an und nehmen das gar nicht richtig ernst.
Also das heißt nochmals hinstehen.
Ja, das heißt auch Glaubwürdigkeit hängt eben auch mit einer gewissen Selbstkritik und mit einer gewissen Kritikfähigkeit zusammen. Ja. Und das große Problem, glaube ich, auch von unseren Chefetagen ist, dass die Leute sich mit einer ganzen Entourage umgeben, die den Chefs 365 Tage im Jahr sagen, wie großartig sie sind. Und wenn dann mal jemand kommt, eine Kritik, ich habe das nie verstanden, als ich noch schreibender Journalist war, da können Sie einen Beitrag schreiben über zwei Seiten und es ist vielleicht zwei kritische Sätze drin. Da kann Ihnen der Kommunikationschef anrufen und sagen, das war ja schrecklich, diese zwei Sätze. Und natürlich kommt das dann vom Chef, der dann Kommunikation, du musst jetzt dem anrufen, das geht gar nicht. Ja. Und da habe ich mir gedacht, das ist der einzige Moment, wo die Chefs oftmals kritisch herausgefordert werden, ist, wenn sie eine Pressekonferenz haben, einmal im Jahr oder wenn irgendein Journalist kommt. Und das ist natürlich fatal. Ich finde, der Kommunikationschef sollte auch so ein bisschen was wie ein, früher hatten die Fürsten an den Höfen hatten so Narren, oder? Der Narr, der ihnen die Wahrheit irgendwie gesagt hat, das ist dann auch oft natürlich geköpft worden, aber das wäre die Aufgabe des Kommunikationschefs, den Leuten zu sagen,
oder den externen Berater.
Wenn nach jedem Auftritt der Kommunikationschef, du warst wieder großartig, du hast irrsinnige, das bringt doch nichts. Es bringt ja eigentlich nur etwas, wenn man das wirklich mal kritisch analysiert und auch mal auf die Fehler hinweist und auch mal sagt, du solltest vielleicht mal in einen Kurs gehen, denn niemand ist als Kommunikator geboren. Man muss das lernen. Und viele Chefs glauben, sie können das einfach. Nein, es ging ganz wenige Kommunikationsgenies, die das wirklich so können und gut rüberkommen. Die anderen müssen das bis zu einem gewissen Grad einfach mal lernen. Und das ist Teil des Jobs, finde ich, von einem Chef heutzutage, von einer großen Firma. Ist die Kommunikation ist die wichtigste Aufgabe eines Chefs eigentlich. Und zwar nach innen, nach außen, gegenüber der Gesellschaft. Das ist heute unabdingbar.
Wer kam noch nie vor die Kamera und wen wünschst du dir? Nicht Aldi und Lidl.
Ich hatte mich wieder total aufgeregt am Swiss Economic Forum. Da ist der Herr Hammers aufgetreten, neuer UBR-Chef. Die Schweiz-Chefin. Keiner kommt zum Interview. Ich hatte das noch nie und ich hätte es gerne mit dem Herrn Hammers ein Interview gemacht. Ich weiß natürlich warum und das ist natürlich auch wieder tödlich, oder? Der Hammers will keine Interviews geben, weil er Angst hat, er wird auf die Geldwäschereiaffäre in Holland angesprochen, oder? Man darf das Thema nicht erwähnen, das ist doch ganz falsch. Also man müsste jetzt offen darüber reden und kommunizieren, dann nimmt man dem auch dieses Problem, diese Problematik. Und jetzt sagt keine Interviews, wir haben keine Zeit. Ich habe keine Zeit, wie das habe ich da. Zum ersten Mal seit 10 Jahren macht das Swiss Economic Forum die UBS, ist immer Sponsor. Zum ersten Mal gab es kein Interview. Und wenn man dann nachfragt, dann sagt die Schweizchefin, sagt, ich gebe kein Interview, weil ich will dem Herrn Hammers nicht vor dem Licht stehen. Und der Herr Hammers gibt kein Interview, weil er irgendwie Angst hat vor... Das ist doch schrecklich. Ja. Das ist doch also unglaublich. Ja. Am Schluss nichts. Ja. Einfach null. Ja. Und ich hätte jetzt gerne mit ihm ein Interview gemacht. Ja. Man lobt ihn so als Google-Banker und so. Man hätte das ein bisschen hinterfragen können. Schade. Eine Gelegenheit wieder verpasst.
Reto Lipp, aber du bist super gut und es hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht, dass du heute da gewesen bist. Genau. Eben, jetzt hat man draußen nachher Kaffee.